Worte der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort.
Christen muss es eigentlich gut gehen, denn sie haben einen himmlischen Vater, der für sie sorgt. Christen müssten eigentlich ziemlich problemlos durch die Welt gehen, könnte man so denken. Das ist also bei diesen irischen Segenssprüchen, dass es immer heißt, wie heißt das so, dass der Wind im Rücken bläst und sich der Weg vor dir ebnet.
Dass dir die Sonne immer ins Gesicht scheint oder so ähnlich.
Ja. Können wir eigentlich erwarten von unserem himmlischen Vater, dass er für uns die Sonne scheinen lässt und eben die Wege ebnet?
Ja, denn es steht ja auch in der Bibel, dass wir froh sein können, dass wir Christen sind und dass wir diese Freude auch in die Welt hinaustragen können. Und trotzdem gibt es genug Tage, da können wir uns gar nicht so freuen.
Das ist es nämlich, dass wir das uns zwar wünschen, meinetwegen auch mit irischen Segenssprüchen, aber in der Praxis klappt es dann doch nicht alles so.
Nein, also wenn ich dann an so das ganz normale Familienleben denke, da gibt es Streit unter zum Beispiel erwachsenen Geschwistern oder eine gewisse Unversöhnlichkeit in vielen Dingen, wo keiner über den Schatten, also über seinen Schatten springen kann, oder eine Krankheit, die nicht so richtig zu deponieren und zu behandeln ist.
Und da kann man also regelrecht mutlos werden, gerade wenn man also länger seinen Glauben schon lebt, dass man zwar betet zu Gott und dass wir auch die Zusage haben, dass Gott die Gebete erhört, aber irgendwie an vieler Stelle klappt es dann doch nicht.
Ja, und dann macht man sich schon Gedanken, warum oder was man falsch macht.
Glaube ich richtig, könnte man sich da fragen, oder ist Gott überhaupt noch da? Ist er nicht eigentlich abgetaucht?
Sieht er denn nicht, was mich beschäftigt oder was ich mir wünsche?
Das führt uns zu einem Kapitel im Römerbrief. Das ist ja ziemlich intensive Theologie im Römerbrief. Und im 8. Kapitel, das haben wir uns heute also im Gottesdienst schon angeschaut. Römer 8, Vers 18 und folgende Verse. Und da heißt es also schon in dem 18. Vers: Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Da redet der Apostel Paulus also schon von den Leiden dieser Zeit, auch für die Christen. Gut, also damals in der Urchristenheit kann man sich das ziemlich gut vorstellen. Die sind dann irgendwann mal im Garten vom Kaiser Nero als Fackeln angebrannt worden und sind verfolgt worden und das Eigentum ist weggenommen worden und so. Die haben ja wirklich also Leid zu ertragen gehabt, also Verfolgung regelrecht. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen.
Ja, und wenn man sich mit diesem Hintergrundwissen diesen Vers durchliest, dann kommt einem das, was womit wir zu kämpfen haben, als regelrecht vielleicht, also als eine Kleinigkeit vor, wenn man das so richtig bedenkt. Ich muss nicht fürchten, hingerichtet zu werden wegen meines Glaubens. Und trotzdem denkt man immer, das, womit man so im Leben zu kämpfen hat, ist schwer.
Dieser Zeit Leiden gibt es scheinbar doch. Auch in einer modernen Welt mit moderner Medizin und mit politischer Freiheit, Frieden, Wohlstand. Kennen wir es noch? Die Leiden dieser Zeit? Schon, denke ich.
Ich denke auch. Und zumal man kann auch richtig ins Grübeln kommen, wenn man daran denkt, was ist mit unserer Welt in 10, 20 oder 50 Jahren? Wie erleben unsere Kinder diese Welt und was kommt alles noch auf uns zu?
Ich bin überzeugt, sagt der Apostel Paulus, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Also, das ist so ein Gedanke, der einen Blick voraus riskiert. Wenn du merkst, dass Gott scheinbar doch nicht so in dein Leben eingreift, dass Gott dir doch nicht die Wege ebnet, wenn du also dabei bist, mutlos zu werden und zu denken, Gott ist vielleicht gar nicht da und da, es lohnt sich gar nicht, Jesus nachzufolgen, dann heißt es hier, dieser Zeit Leiden, die gibt es tatsächlich. Aber die sind nicht wert der Herrlichkeit, oder die sind eigentlich nichts gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.
Das heißt, die Herrlichkeit, das könnte man ja auch so sagen, das ist dann der Himmel, in dem wir leben werden. Und das soll so, so schön sein, dass alles, was wir hier erleben, Peanuts ist.
Es wird einfach überstrahlt von dem Licht der ewigen Herrlichkeit. Also klar, der Apostel Paulus redet hier von der Erlösung von dem Leben in der Ewigkeit. Wenn Jesus wiedergekommen sein wird, wenn er uns heimgeholt hat in die ewige Heimat, also in den Himmel, dann wird die Herrlichkeit, diese Größe von Gottes wunderbarer Welt, wird alles überstrahlen. Vielleicht so ähnlich wie, wenn man an Prüfungen sitzt und büffelt und auch also Angst hat vielleicht, schaffe ich das mit der Prüfung und so. Und dann, wenn du deine Prüfung abgelegt hast, wenn du dein Zeugnis im Brand hast, alles vergessen. Das ist jetzt dein Diplom oder du bist jetzt Facharbeiter oder was weiß ich, dann interessiert man sich eigentlich nicht mehr dafür, für das, was vorweg mal gewesen ist.
Ja, das ist ein guter Vergleich, so kann man sich das vielleicht vorstellen.
Dieser Zeit Leiden, die fallen gar nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Also, erstaunlich, was da auf uns zukommt als Christen, wenn wir wissen, Jesus hat uns einen Weg freigemacht in die Ewigkeit. Das ganze Leid dieser Welt, also wenn man auch denkt an schlimme Sachen, ganze Landstriche, die ausgelöscht worden sind und die ganzen Kriege und die ganzen Verbrechen, was es gibt, all diese Leiden dieser Zeit sind eigentlich nichts gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Da ist also so dieser Gedanke, der uns hier wieder mal nahegelegt wird. Wir leben jetzt, aber es gibt dieses noch nicht. Wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen. Der Apostel Paulus hatte das ja im Römerbrief genau erklärt. Wir sind durch den Glauben an Jesus sind wir gerecht. Jesus hat alle unsere Sünden getragen, hat die Gebote alle für uns erfüllt. Wir sind Gottes liebe Kinder, alleine durch den Glauben. So halten müssen, dass der Mensch gerecht wird, ohne das Gesetzeswerk, allein durch den Glauben. Sei es da im dritten Kapitel. Unsere Seele ist schon erlöst, die ist schon dort, wenn du an Jesus glaubst. Aber dieses herrliche Leben der Kinder Gottes wird hier noch von, also heißt dann in diesem Abschnitt, von Vergänglichkeit überschattet. Wir sind noch nicht da, wo Jesus uns hinhaben will. Wir sind hier noch in einem Leben, was kaputt ist. Und da holt dann der Apostel Paulus hier in diesem Kapitel aus und macht ein schönes Beispiel und sagt, passt sich ja bloß mal umzugucken in der Natur. Mit unserem Leben, mit unserem Körper, auch mit unseren Empfindungen, das läuft sehr ähnlich wie draußen in der Natur. Denn das ängstliche Harren der Schöpfung wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbart werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Also das sind ganz kompakte Worte hier. Die ganze Natur wartet ja auf Erlösung. Die seufzt und stöhnt. Klar, wenn wir von solchen Erdbeben oder Naturkatastrophen hören, dann merkt man, da ist was kaputt mit dieser Welt.
Das zeigt sich ja auch in den vielen Diskussionen, die wir haben, um unsere Ressourcen, die zu Ende gehen und um den Raubbau, der an der Natur getrieben wird.
Also hier ist ganz klar gesagt, mit dieser Welt geht es nicht immer bergauf, sondern bergab. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, aber sie wird frei werden, wird gebracht zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Es geht also immer wieder um dieses noch nicht, jetzt, heute, sind wir noch nicht dort, wo wir hinwollen, aber es kommt. Diese Welt Gottes, die neue Schöpfung, da, wo wir uns hinsehen. Hier in diesem Leben sind wir der Vergänglichkeit unterworfen, auch die, die an Jesus glauben, auch die schon erlöst sind. Und dort in der Ewigkeit, da werden wir die volle Herrlichkeit sehen.
Und das soll mir Mut machen dann für mein Christenleben hier auf dieser Erde. Gut, es ist vielleicht ganz tröstlich zu wissen, dass die Tiere und die Pflanzen genauso sich genauso danach sehen, endlich in eine andere Welt zu kommen. Und trotzdem fällt mir das manchmal schwer, in einem ganz konkreten Leidensmoment in meinem Leben dann diesen großen, weiten Blick auf die Schöpfung zu haben.
Das wird uns also nahegelegt, wir sollen es an der Schöpfung auch ablesen, dass wir einfach merken, wir sind hier nicht für immer zu Hause. Also hier ist ja immer wieder dieser Begriff verwendet, der Vergänglichkeit unterworfen. Der kommt mehrmals vor in diesem Abschnitt. Durch den, der unterworfen hat, also das ist ein Rückgriff auf den Sündenfall. Gott hatte ja die Welt perfekt geschaffen, es war ja alles gut. Aber dadurch, dass Adam und Eva sich haben verleiten lassen, sich gegen Gott aufgelehnt haben, wurden sie vertrieben aus dem Paradies und seither leben wir, und die ganze Schöpfung ist also unterworfen. Gott hat es eigentlich aufgegeben. Die ist unterworfen, Vergänglichkeit, es geht alles kaputt, sagt uns die Bibel, aber es kommt diese neue Schöpfung.
Und das ist ein Fakt. Darauf kann ich mich verlassen.
Darauf sollen wir uns verlassen. Also wär nicht mutlos, wenn du siehst in dieser in deinem Leben oder eben auch in der Schöpfung, dass Leid, dass in dieser Zeit Leiden da sind. Das ist tatsächlich so. Und da wird sich auch nicht so viel ändern, dadurch, dass wir an Jesus glauben. Wir sind noch in diesem Körper, der der Vergänglichkeit unterworfen ist. Oder wir leben in einer Welt, die der Vergänglichkeit unterworfen ist. Ich meine, wenn durch den Wald hier hinten ein Stück spazieren gehe oder mit dem Rad fahre, das sind diese herrlichen, riesengroßen Bäume, die majestätisch in blauen Himmel ihren Blätterdach da so ausbreiten. Aber dann siehst du, daneben liegen Baumstämme, die sind runtergebrochen. Die sind beim letzten Sturm zu Boden gegangen und verfaulen jetzt langsam. Oder na gut, die Forstwirtschaft, die kümmert sich dann drum und ziehen die raus, aber eigentlich würden die verfaulen. Das ist alles vergänglich und sehen sich nach der Erlösung. Wir hatten in meinen Kindertagen im Garten so ein Wasserfass und da war dann ein Holzsteg da drauf gelegt, nämlich dass die Vögel kommen können und dort Wasser, also wie nennt man das, picken oder also trinken können. Und das war also beachtlich, sich das anzuschauen, wie so eine kleine Maus sich da hinsetzt und dreimal nach allen Seiten guckt, bis sie endlich einen Schluck Wasser nimmt. Das ängstliche Hirn, die haben Angst. Zu Recht, ich meine, da waren genügend Katzen unterwegs.
Ja, an den Vögeln kann man das wahrscheinlich ziemlich gut festmachen. Die Vögel schauen sich immer um, bevor sie irgendetwas picken. Die rechnen immer mit Gefahr.
Die ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen und wir auch. Und das ist eigentlich der Punkt, den der Apostel Paulus ja machen will. Es gibt eine Ursache für das ganze Leiden. Das heißt nicht, dass wir es abschreiben sollen. Wir sollen uns schon kümmern, um den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren. Aber die große Tendenz ist, der große Weg ist, diese Welt wird zu Ende gehen. Aber das ist jetzt auch nicht so, ist schon schlimm, aber das sind die Geburtswehen. Heißt hier, das sind die Geburtswehen für eine neue Welt. Das war, dass ich die Schöpfung neu machen will.
Da würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen. Das ist aber jetzt, dieses Wissen ist jetzt für mich kein Freibrief dafür, mich im Leben überhaupt nicht mehr einzusetzen, oder?
Naja, das wäre dann wär von der anderen Seite dann in den Graben gefahren wahrscheinlich, wenn man sagt, na gut, dann ist mir alles egal, ich warte ja auf die Ewigkeit. Aber das ist ja auch das Erstaunliche, dass eben gerade wenn wir dieses Leben mit dieser Hoffnung haben, auf die Ewigkeit, dass Leute, die diese Hoffnung wirklich leben, dass die dann das meiste auf dieser Welt verändert haben. Das hat, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. C.S. Lewis oder so, das glaube ich mal so auf den Punkt gebracht, dass die Leute, die am festesten auf die Ewigkeit gehofft haben, die haben das meiste hier in dieser Welt verändert.
Denn das verändert die Gesinnung in einem selber und das strahlt nach außen hin, in die Familie und in die Gesellschaft. Also das wäre der Idealzustand.
Also wenn wir mutlos sind dann und denken, Gott nimmt das Leid ja doch nicht weg aus meinem Leben, dann ist also das erste diese zutreffende Analyse, also Beurteilung. Ja, mein Leben ist der Vergänglichkeit unterworfen. Die ganze Schöpfung, die ganze Natur ist der Vergänglichkeit unterworfen. Das ist einfach so. Hilft das? Wahrscheinlich nicht, ohne dass man eben da eine Hoffnung dran hat. Diese Hoffnung, Jesus wird wiederkommen und wird uns holen in die ewige Heimat. Und das ist also dieser Trost für und Mutmacher für entmutigte Christen, dass wir den Blick vorauswerfen. Auf diese Hoffnung, die Gott uns gibt. Wir hoffen, also sehen uns nach der Kindschaft, nach der Erlösung unseres Leibes. Also unsere Seele ist schon erlöst, aber unser Leib muss eben auch noch erlöst werden. Da muss also auch noch durch diese Wehen durch, also jetzt nicht die Geburtswehen in dem Sinne von der eigentlichen Geburt, sondern muss auch sterben als Samenkorn für die Ewigkeit. Und diese Hoffnung auf die Ewigkeit, die ist dann der Mutmacher.
Und falls mir mal der weite Blick fehlt, dann kann ich auch ganz mutig darum bitten, dass mir dieser Blick geöffnet wird und dass in mir die Hoffnung festgemacht wird.
Ja, aber das ist im Alltag dann schon mal schwierig, gerade eben wenn Leid zuschlägt, wenn meine Pläne nicht in Erfüllung gehen, wenn man über 50 ist, ist dann Krankheit ein großes Thema, dass man merkt, die Ärzte können nicht mehr alles heilen. Den Blick aufs Ziel heften. Es kommt die Erlösung der Natur, der ganzen Schöpfung eben auch, ich muss erlöst werden von diesem todverfallenen Leib. Das ist Hoffnung. Diese Hoffnung ist der Mutmacher gegen die Mutlosigkeit. Das muss einfach wissen, diese Welt, die ist nicht für immer unser Zuhause. So eine Hoffnung ist natürlich was man nicht mit Händen greifen kann. Und das spricht der Apostel Paulus ja auch mal an. Denn wir sind gerettet doch auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Also wir hätten es ja gern handgreiflich, dass wir hier wieder gesund werden, dass wir hier Erfolg haben, dass alle unsere Träume in Erfüllung gehen. Aber das wäre eben nicht Hoffnung, denn das wäre dann das, was wir sehen. Aber unsere Hoffnung richtet sich tatsächlich auf was, was wir noch nicht sehen können.
Und trotzdem gibt es ja auch viele, viele Momente im Leben, wo man ganz direkt Gottes Hand sieht. Und das ist dann wie so ein kleiner, das sind auch so kleine Mutmacher. Gott gibt es wirklich.
Wo Gott mal eingreift und uns auch mal den Gedanken wieder wachruft. Entweder indem er uns hilft und sagt, ja, Gott ist da. Oder eben auch indem er mal ein Stoppschild hinstellt und sagt, so, jetzt geht es nicht weiter. Denke ich manchmal so mit dieser ganzen Corona-Pandemie jetzt, dass es einfach so ein riesengroßes Stoppschild ist. So, jetzt haltet mal an und überlegt mal, wie weit muss man fliegen in Urlaub? Wie groß müssen die Partys sein, die man feiert? Wie weit muss man das Glück suchen? Das kannst du einfach mal suchen in deinem nächsten Familienumfeld. Da greift Gott schon ein in unser Leben. Ja. Und es ist eben diese Hoffnung. Wieder wachrufen. Schau hin, da kommt noch was ganz anderes. Du bist hier nicht ewig zu Hause, genauso wie die Bäume nicht ewig zu Hause sind, die schon für die Jahrhunderte gemacht zu sein scheinen. Diese ganze Welt wird abgelöst, die muss erlöst werden. Und wir dürfen hoffen, dass Jesus uns auch frei macht, dass er uns heimholt, dass also nicht unsere Seele erlöst wird, das wissen wir ja schon, das ist ja schon geschehen, aber eben, dass wir auch die eben jetzt noch nicht sehen, was wir noch nicht sehen, ist die Erlösung unseres Leibes. Also so mit Hoffnung leben, das ist halt eine Sache, die mit Warten zu tun hat. Das ist immer schwer für Leute, die sofort eine Lösung wollen. Wenn du gleich dein Gebet erfüllt haben willst, ja, das sagt man vielleicht mal, da ist noch eine Hoffnung auf die Ewigkeit, da sollst du erstmal hinschauen. Also hoffen, das ist schon schwer für Menschen, die ihre Probleme selber lösen wollen. Wenn man jung und stark und erfolgreich ist, ja, ich mache das selber, ich brauche da niemanden, der mir hilft. Doch für diese Hoffnung, dass die uns wirklich Kraft gibt, da müssen wir uns ganz ausliefern. Da müssen wir dieses Kyrie Eleison beten, Herr, erbarme dich, dass Gott uns hilft. Paulus will uns Mut machen, indem er auf den Verfall hinweist. Das ist fast ein bisschen paradox. Aber gerade indem wir auf den Verfall in der Natur hingewiesen werden oder dass wir auch den Verfall in unserem eigenen Körper, in unserem Umfeld, wenn wir das sehen, dann soll uns das ein Hinweis sein, wir warten auf die Erlösung. Diese Kindschaft, die kommt erst dann völlig zum Tragen, wird völlig sichtbar, wenn eben diese Welt ganz vorbei ist und wir bei Gott sein werden.
Das ist der heutige Mutmacher.
Ganz schön schwierig, würde ich denken. Da muss man einfach das Kreuz immer wieder vor Augen haben und ja, also Gott auch bitten, dass er uns Mut macht, dadurch, dass wir sehen, dieser Körper, diese Natur ist der Vergänglichkeit unterworfen, aber es gibt eine Welt ohne Vergänglichkeit, eine Welt ohne Tränen oder wo Gott alle Tränen abwischen wird, eine Welt voller Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, die so hell und so licht ist und so großartig, dass er alles Leid in dieser Welt überstrahlt. Und wir beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns erlöst hast, dass du unsere Seele frei gemacht hast und reingewaschen. Herr, lass uns auch erkennen, dass unser Körper genauso wie die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen ist. Schenk uns diese Sehnsucht nach der Erlösung in unsere Herzen und ja, mach die Hoffnung in uns groß, dass du wiederkommst und dass du die ganze Welt erlösen wirst.
Lebendiges Wort, ein Angebot der lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.kleinekraft.de